Heul nicht, mach doch. Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hi, willkommen beim Heul nicht, mach doch Podcast. Mein Name ist Kato und ich habe heute ein Thema mitgebracht, was auf den ersten Blick vielleicht dem widerspricht, was ich hier normalerweise sage. Heute geht es nämlich, wie der Titel schon sagt, darum, wie man aus einem Passion Project einen Einkommensstrom machen kann, also wie man mit einem Passion Project Geld verdienen kann, wenn es bisher nur ein Hobby war oder ja, Passion Project, Herzensprojekt, wie auch immer ihr es nennt, und ihr jetzt aber womöglich wegen Corona mehr Geld braucht, weil euch zum Beispiel, wenn ihr selbstständig seid, andere Aufträge weggebrochen sind. Bevor wir starten, ein paar Vorbemerkungen. Keine Sorge, ich werde nicht zu einem Get-Rich-Quick-Business-Guru, habe ich nicht vor. Ich glaube immer noch, dass die besten Passion-Projects eigentlich die sind, die man erstmal einfach so gestartet hat, ohne direkt eine Monetarisierungsstrategie, sondern einfach, weil man Bock drauf hatte. Ich glaube aber auch, dass es legitim ist, wenn man gerade in Krisenzeiten versucht, aus einer Leidenschaft oder einem Talent, was man hat, dann doch noch einen Einkommensstrom zu generieren. Disclaimer, wie du merkst, sage ich Einkommensstrom und nicht Business oder Startup oder sowas. Im besten Fall hörst du das jetzt hier und bist eh schon selbstständig und es wird für dich dann relativ easy sein, neue Einkommensströme zu dem Bestehenden hinzuzufügen, wenn du bisher noch nicht selbstständig bist und jetzt denkst, dass es sich lohnt, für 5 Euro Affiliate-Provision im Monat durch deinen Blog einen Gewerbeschein und den ganzen Quatsch drumherum zu besorgen, würde ich dir eher davon abraten und schauen, ob du was anderes machen kannst. Mit Einkommensstrom meine ich auch, dass du davon nicht unbedingt leben kannst, sondern dass es eher ein paar hundert Euro Zusatzeinkommen sind, ne? Also ich habe jetzt hier keine, mach diese 3 Schritte und dann verdienst du 6-stellig im Monat. Anleitung für euch? Bitte nicht. Ich möchte hier keine falschen Erwartungen wecken. Und außerdem, die Sachen, die ich hier erzähle, die beziehen sich auf meine eigenen Erfahrungen und die beziehen sich auf Projekte, die ich mitbekommen habe, mitbegleitet habe in den letzten Monaten und Jahren von Leuten aus meinem Netzwerk. So, also ich habe heute 5 Wege für euch mitgebracht. Ich gehe die jetzt einmal ganz kurz durch und dann schauen wir uns die jeweils im Detail an. Der erste Weg ist, dass du dein Passion Project direkt monetarisierst über deine Audience oder über Sponsoring. Die zweite ist, dass du eine Dienstleistung für andere anbietest, und zwar so deine Signature-Dienstleistung, wie ich es jetzt mal auf die Schnelle genannt habe, also quasi das, wofür du bekannt bist. Das dritte ist, dass du ebenfalls Dienstleistungen anbietest, aber eben da guckst, was du alles gelernt hast im Laufe deines Passion-Projects und was du davon für andere machen kannst. Das vierte ist, dass du anderen etwas beibringst oder andere berätst, mentorst, wie auch immer. Und das fünfte ist, dass du Produkte oder Lizenzen verkaufst. So. Und jetzt gehen wir die nochmal in Ruhe durch. Der erste Weg, der direkte Weg, ist, dass du über verschiedene Möglichkeiten dein Passion Project direkt monetarisierst. Sprich, du hast, also ich gehe jetzt hier davon aus, dass du zum Beispiel sowas hast wie einen Podcast, einen Blog, einen Instagram-Account, eine Community, die dein Newsletter liest, eine Facebook-Gruppe, irgendwie sowas, ja. Und der direkte Weg über die Audience würde jetzt eben so aussehen, dass du die Leute, die deinen Podcast hören, deinen Blog lesen, was auch immer, bittest, dich finanziell zu unterstützen. Dafür gibt es verschiedene Optionen. Populär sind zum Beispiel Patreon. Das ist ein Dienst aus den USA, den viele Künstlerinnen, Künstler und so weiter benutzen. Oder Steady. Das ist so ein bisschen die deutsche Variante davon. Und bei Steady läuft das pauschal monatlich, dass man sich monatlich unterstützen lassen kann. Bei Patreon ist es auch möglich pro Stück, also zum Beispiel pro veröffentlichter Podcast-Folge, dass man dann da sagt, dafür spende ich 3 Dollar oder so. Zum Begriff Spenden kommen wir gleich auch noch. Was außerdem einige Leute haben, ist, dass sie so eine Art PayPal-Spenden-Button oder einen anderen Dienst wie Ko-fi, heißt wie Coffee, einbinden, und das ist dann eher sowas Einmaliges. Also so, hey, hat dir das gefallen, was ich hier geschrieben habe? Wenn du mir einen Kaffee ausgeben willst, dann klick doch hier und spende mir irgendwie 3 Euro, wie sonst ein Kaffee kosten würde. Langfristig wird die Bitte nach Spenden nicht funktionieren, denn das ist ja kein gemeinnütziges Projekt, was du hier machst, das ist ja kein Verein, der dir da auch eine Spendenquittung ausstellen kann oder so, sondern die wirklich erfolgreichen Leute bei Patreon und Steady, die haben irgendwas, was sie den Leuten bieten, die das Ganze unterstützen, oder bei Patreon nennt man das dann halt Patrons, glaube ich. Keine Ahnung. Hätte ich vorher nochmal raussuchen. Also sprich, da sagt man nicht einfach nur, gib mir Geld, cool, danke, sondern die bekommen dann zum Beispiel früheren Zugriff auf die Inhalte oder sie bekommen exklusive Inhalte nur für sie. Sowas wie Zugriff auf ein Q&A oder sowas. Oder sie bekommen irgendwie Freebies, irgendwas, was sie runterladen können, irgendwas, was sie benutzen können, keine Ahnung. Das sind dann die Sachen, die gut funktionieren. Einfach nur zu sagen, hey, Spende, das ist schwierig. Aber wenn man halt sagt, es ist so eine Art Mitgliederprogramm, die Mitglieder bekommen etwas und dafür bezahlen sie monatlich etwas, dann kann das funktionieren. Und steuerlich gesehen sind die Sachen, die man, also das Geld, was man über sowas wie Steady bekommt, auch keine Spende, sondern das sind einfach ganz normale Einkünfte, die du dann auch versteuern musst und so weiter. So viel zum Begriff Spende. Ein anderer Weg der Monetarisierung ist durch Sponsoring. Und das ist auch so das Erste, was einem dann wahrscheinlich einfällt, ist, dass wenn man eine gewisse Reichweite hat, dass man dann Werbung machen kann für andere Unternehmen. Also auf dem Blog zum Beispiel, dass man einen Werbebanner einbindet oder einen Sponsored Post. Bei Instagram gibt es das ja auch mit Sponsored Posts. Bei Podcasts werden dann in der Regel Werbebotschaften vorgelesen, zum Beispiel am Anfang der Show oder in der Mitte. Das sind so die Sachen, die ihr bestimmt kennt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man an sowas rankommt. Also man kann sich einfach zurücklehnen und sagen, oh, ich hoffe, dass ein paar interessante Anfragen kommen. Das ist aber, naja. Man kann sich da aber auch ganz proaktiv drum kümmern und einfach selber auf Unternehmen zugehen, wo man denkt, die passen zu einem und denen vorschlagen, ob die da etwas machen möchten. Es gibt zum Teil auch Plattformen. Ich bin halt gar nicht mehr so im Business, aber zum Beispiel für Blogs gibt es Blogfoster. Da kann man sich dann anmelden und quasi wie so eine Art Marktplatz dann schauen, was es im Moment für Kooperationen gibt, was für Kampagnen und sich da drauf bewerben. Oder man schaut, ob es ein Netzwerk gibt oder eine Agentur oder sowas, die dich dann vertritt und dir solche Aufträge vermittelt. Effektiv bist du damit dann eine Influencerin oder ein Influencer, auch wenn wir das Wort alle hassen und uns darüber lustig machen. Aber im Endeffekt heißt es halt, du brauchst eine hohe Reichweite, du brauchst eine bestimmte Ausrichtung, dass Leute eben wissen, wofür du stehst. Und dann wird es eben früher oder später passieren, dass Agenturen oder Unternehmen direkt auf dich zukommen und sagen, hey, willst du Werbung für uns machen? Wie viel eine ausreichend hohe Reichweite ist, ist halt, also kommt halt total aufs Thema an. Da gibt es jetzt keine festen Zahlen, beziehungsweise ich wurde neulich mal angeschrieben von einer Agentur und die haben halt gesagt, bei ihnen geht's los ab 500 Downloads pro Episode. Aber es kommt halt einfach auch voll aufs Thema an. Also wenn du jetzt versuchst, irgend so einen super generischen Comedy-Podcast zu machen, so zwei Dudes reden semi-lustige Sachen ins Mikrofon und du hättest da jetzt 500 oder 1000 Downloads pro Folge, dann ist es nicht so gut, weil davon gibt's halt schon 1000 Podcasts. Wenn du aber in einem absoluten Nischenthema unterwegs bist, super Special Interest, und du hast da 1000 Downloads pro Folge, dann ist das wahrscheinlich sehr gut. Und das wäre dann wahrscheinlich schon interessant für Unternehmen, die genau zu dem Thema irgendwelche Produkte anbieten. Apropos Reichweite, was ebenfalls interessant sein könnte, wäre, dass du mit Affiliate-Links arbeitest. Falls du das nicht kennst, das funktioniert quasi so. Angenommen, ich stöber auf einem Modeblog und habe dort ein Outfit gefunden, was mir gut gefällt, was ich nachkaufen möchte, und die Bloggerin hat das verlinkt und ich klicke dann auf diesen Affiliate-Link und lande in dem Shop, dann ist das ein spezieller Link, durch den dann der Shop sieht, dass durch diese Bloggerin dieser Kauf zustande gekommen ist, und die Bloggerin bekommt dann eine Provision dafür. Und das bekannteste dabei ist Amazon, das kennt ihr alle mit Amazon Affiliate Links, das haben zum Beispiel auch diese ganzen YouTuber, die verlinken dann in der Beschreibung von dem Video, welche Kamera sie verwenden, in der Hoffnung, dass halt jemand da draufklickt und sich da eine 500 Euro teure Kamera kauft und sie dann die Provision bekommen. Es gibt aber auch andere Plattformen dafür, oder du kannst auch einfach mal selber gucken, wenn du sagst, was würde ich denn dann empfehlen, ob der Shop, den du mal benutzt, oder ein Tool, eine Software, ein Laden, was auch immer, ob die selber so ein Affiliate-Programm haben, und dann könntest du eben schauen, ob du dich dafür bewirbst, dir solche Affiliate-Links holst und die dann einbaust in deinen Content. Macht aber halt nur Sinn, wenn du viel Traffic hast, wenn du halt nur ein paar Cent Provision bekommst. Das geht halt nach dem Motto, Kleinvieh macht auch Mist. Wenn du aber nicht so viel Traffic hast, dann kommt da auch nicht so viel bei rum. Dann noch ein Stichwort Monetarisierung über die Plattform. Da ist es so, wenn man auf YouTube unterwegs ist, hat man da schon mal einen sehr bequemen Vorteil, wenn man gewisse Bedingungen erfüllt, also unter anderem wie viel Watchtime man hat, dann kann man sich fürs YouTube-Partnerprogramm bewerben, und wenn man da angenommen wurde, dann kann man eben sagen, ich möchte Anzeigen schalten in meinem Video, und einen Teil der Werbeeinnahmen bekommt man dann von YouTube ausgezahlt. Das ist jetzt bei Instagram oder Podcast oder sowas nicht der Fall, was ich übrigens super witzig finde, dass die Leute das denken. Ich habe neulich irgendwo über das Podcasten geredet und da meinte irgendjemand, ah ja, ich habe auch schon überlegt, so einen Podcast zu machen, wie viel verdient man denn dann da? Und dachte so, hä, so geht diese Person so selbstverständlich davon aus, dass wenn man da irgendeinen Quatsch ins Mikrofon labert, dass dann irgendjemand anders um die Ecke kommt und einem direkt irgendwie so einen Scheck hinhält, keine Ahnung. Also wie gesagt, bei anderen Plattformen ist das jetzt nicht so. Bei Podcasts hat sich aber interessanterweise was entwickelt, dass es solche exklusiven Podcasts gibt, die dann nur auf einer bestimmten Plattform erscheinen, zum Beispiel Spotify. Prominentes Beispiel, Charlotte Roach und ihr Mann haben ja diesen Partnerschaftspodcast gemacht. Und der ist zum Beispiel ein Spotify Original und der wurde ja auch so gelobt. Und deswegen gibt es bestimmt viele Leute, die sich nur deswegen dann bei Spotify angemeldet haben, um diesen Podcast zu hören. Und da gibt es eben, angenommen, ja gut, ich meine, da muss man halt schon Connections haben, damit einem das angeboten wird. Aber es könnte halt sein, wenn dein Podcast irgendwie total gut ankommt, dass dann so eine Plattform auf dich zukommt und sagt, hey, möchtest du den bei uns exklusiv machen? Und dann zahlen die dir quasi eine Lizenzgebühr, dass der Podcast dann nur noch auf deren Plattform erscheint und man sich quasi bei denen anmelden muss, um deinen Podcast zu hören. Aber das ist jetzt keine Möglichkeit für jeden, sondern das ist eher für die Leute, die schon etabliert sind und schon eine große Audience haben. Die zweite Möglichkeit, die ist für auch nicht alle Leute machbar, aber doch bestimmt für einige, das wäre, dass du deine Signature-Dienstleistung auch für andere anbietest. Und damit meine ich, dass du eine Dienstleistung anbietest, wofür du quasi bekannt bist auf deinem Account. Zum Beispiel sowas wie, du bist Illustratorin und du zeichnest sonst immer deine eigenen Motive, die du aus deinem Alltag, irgendwie dein Haustier oder keine Ahnung was. Und dann könntest du jetzt anbieten, dass du auf quasi Commission-Basis für andere Leute das Gleiche machst. Also du hast bisher immer dein Haustier gezeichnet und jetzt sage ich, ah, ich hätte auch gerne so eine schöne Illustration von meiner Katze. Und dann schicke ich dir ein Foto von meiner Katze und du sagst, okay, kostet so und so viel, ich bezahle dir das Geld und du machst eine Illustration von meiner Katze. Das funktioniert bei einigen Sachen, also ich kann mir vorstellen, bei vielen künstlerischen Sachen funktioniert das gut, bei irgendwelchen handwerklichen Sachen oder Bastelsachen, dass man da sagt, hey, ich habe es bisher nur für mich gemacht, wenn du das auch haben willst, mache ich das für dich oder sowas wie Grafikdesign oder irgendwie Musik komponieren oder so. Da gibt es mit Sicherheit einige Sachen, von den Sachen, die du bisher nur so für dich gemacht hast oder für deine Community oder für deine Freunde oder für deine Familie, wen auch immer, dass du das auch für andere machst und da eben ein Preisschild dranhängst. Aber wie gesagt, vielleicht geht es auch jetzt nicht für alle Sachen, aber jetzt kommen wir zur dritten Möglichkeit. Du hast mit Sicherheit noch viel, viel weitere Sachen gelernt im Rahmen deines Passion Projects, die du jetzt für andere anbieten kannst. Sprich, du hast vielleicht einen Blog über Oldtimer-Reparatur und du willst jetzt nicht den Leuten anbieten, dass du deren Oldtimer reparierst, weil du sagst, ah nee, ich kenne mich ja eigentlich hier nur mit meinen Oldtimern aus, das ist mir irgendwie zu heikel. Aber du hast jetzt vielleicht im Rahmen von diesem Blog gelernt, wie man Blogartikel schreibt, wie man die dann für die Suchmaschine optimiert, wie man fotografiert oder Bildbearbeitung macht, wie man Social Media Management macht, wie man eine Website verwaltet, Grafikdesign, was auch immer. All solche Sachen hast du gelernt im Laufe deines eigenen Passion Projects und das könntest du jetzt eben auch anbieten. Und jetzt denkst du vielleicht, halt, stopp, ich habe ja gar keine Ausbildung da drin oder ich habe das ja nicht studiert. Stimmt. Das sind aber eigentlich alles Bereiche, wo es viele Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger gibt. Also nicht alle Menschen, die professionell Fotografie anbieten, haben auch tatsächlich eine Ausbildung zur Fotografin gemacht oder zum Mediengestalter oder so, sondern das sind halt oft Bereiche, in die man sich auch als Quereinsteigerin oder als Quereinsteiger einarbeiten kann, anders als jetzt, keine Ahnung, Quantenphysik oder sowas. Und außerdem geht es ja auch nicht unbedingt darum, dass du das jetzt für vollkommen fremde Leute machst. Es gibt da ja bei sowas auch immer die Diskussion, dass Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger da die Preise kaputt machen, weil sie das halt günstiger anbieten, weil sie sich das halt dann nicht trauen, den gleichen Preis aufzurufen wie der wirklich ausgebildete Fotograf oder weil sie sagen, ach ja, ich mache das ja nur so nebenbei, da kann ich auch so ein Studium für 50 Euro machen oder so. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass du mit diesen Leuten irgendwie in Konkurrenz trittst, sondern es geht jetzt hier auch eher wieder darum, deine Audience oder dein Netzwerk zu nutzen. Also sprich, wenn du deinen Instagram-Account zu irgendeinem ganz anderen Thema machst, dann kann es trotzdem sein, dass in deiner Audience Leute sind, die sagen, ah, du machst das so schön, du machst das so spannend und du machst immer so lustige Instagram-Stories und du hast immer so witzige Ideen für die Captions und ich finde deinen Instagram-Account total toll, kannst du das bitte für mich auch machen oder für mein Unternehmen oder für ich kenne da wen oder sowas. Also da geht es eher ums Netzwerken. Also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, über sowas wie Fiverr oder irgendwelche Freelancer-Portale das dann anzubieten für komplett fremde Leute. Das gibt es durchaus auch. Aber ich würde da am Anfang erstmal mit dem Netzwerk anfangen und kann mir vorstellen, dass es da Leute gibt, die irgendwie cool finden, wie du das machst und dann sagen, das hätte ich auch gern. Die vierte Möglichkeit ist, dass du anderen etwas beibringst, was du gelernt hast. Also gerade bei drei war es ja, dass du das dann für sie machst. Also zum Beispiel, du managst dann deren Social Media Account und machst für die so und so viel Postings pro Monat und kriegst dafür dann den und den Betrag. Du könntest aber auch sagen, hey, ich bringe dir das bei, wie ich das mache, und dann kannst du es selber machen. Und das ist jetzt so das, wo die meisten wahrscheinlich dann entweder selber dran denken würden oder wo sie es von anderen hören, dass das so der goldene Weg ist, sowas wie schreib doch ein E-Book dazu, mach doch einen Online-Kurs dazu und verkauf den, dass die Leute sich das dann angucken und dann brauchst du da gar nicht selber deine Zeit investieren und die kaufen das und gucken sich das an und du hast da gar nichts mit zu tun, es macht nur Katsching auf deinem Konto. Und es ist Quatsch, wenn wir mal ganz ehrlich sind, weil am Anfang ist es viel, viel einfacher, Dienstleistungen anzubieten und viel, viel profitabler. Überleg mal, wie viel Zeit da reinfließt, so ein E-Book zu schreiben. Du musst dir halt überlegen, was da rein soll, du musst das dann schreiben, du musst es dann layouten, du musst dann überlegen, wie du es unter die Leute bringst und so weiter. Und am Ende kauft dann jemand den E-Book für 10 Euro und abzüglich Steuern und Gebühren und so weiter kommen da irgendwie 5,50 Euro bei dir raus. Ja, wie lange musst du denn arbeiten, damit sich das lohnt? Also beziehungsweise nein, wie viele musst du verkaufen, damit es sich lohnt, wie viel Arbeit du da reingesteckt hast? Spoiler, ziemlich viele. Wenn du schon eine riesen Audience hast, die unbedingt deine E-Books kaufen wollen oder deine Online-Kurse besuchen wollen, dann macht das tatsächlich Sinn. Also dann macht das ruhig. Aber für den Anfang finde ich Dienstleistungen super, also um einiges einfacher anzubieten, einfacher zu starten. Du musst ja im Endeffekt nichts viel vorbereiten. Also du kannst einfach nur sagen, hey, ihr seht ja, wie ich mein Instagram mache. Ich brauche gerade Kohle. Ich hätte Kapazität, 2, 3 andere Instagram-Accounts zu machen, wer von euch möchte. Und dann kann man das einfach mal anfangen. Und dann lernt man natürlich im Laufe der Zeit viel und sagt dann vielleicht, ups, ich habe mich da überschätzt. Ich habe gedacht, ich könnte, keine Ahnung, das und das in so und so viel Stunden machen. Hat jetzt noch nicht geklappt. Aber das ist einfach viel einfacher, jemandem zu sagen, hey, ich mache das für dich. Wir einigen uns auf einen Stundenlohn oder auf einen Paketpreis und dann kriegt man da ein paar hundert Euro bei rum, als ein E-Book zu schreiben und das dann zu versuchen zu verkaufen und in der Hoffnung, dass dann 1000 Leute das kaufen. Das passiert einfach nicht. So, das war ein kleiner Exkurs zum Thema, warum Dienstleistungen für den Anfang einfacher sind. Wenn du aber trotzdem sagst, nee, es geht mir jetzt weniger darum, das direkt mit den Leuten zu machen, dann kannst du natürlich trotzdem sagen, ich mache ein E-Book, ich mache einen Online-Kurs, ich mache irgendwelche Vorlagen, irgendwelche Schnittmuster, Rezeptsammlungen, was auch immer, und stelle das dann zum Verkauf. Und für die Leute ist das dann quasi der Do-it-yourself-Weg. Also ich habe das für die vorbereitet und die können es kaufen für einen relativ günstigen Preis und können es dann selber machen. Was jetzt auch wieder in diese Richtung Dienstleistung und profitabler und so weiter geht, ist, dass man sagt, man macht etwas one-on-one, also zum Beispiel eine 1:1 Beratung oder ein Training oder sowas wie Coaching oder Mentoring, also done with you quasi. Sprich, ich kann natürlich ein E-Book darüber schreiben, wie man bessere Texte schreibt. Ich könnte aber auch anbieten, dass ich mich 60 Minuten lang mit einer Person über einen Online-Meeting-Raum zum Beispiel treffe und mit der ihren Text durchgehe und ihr meine Verbesserungsvorschläge direkt gebe oder mit ihr gemeinsam dann irgendwelche Sachen umformuliere. Und ich bin mir sicher, dass die Person davon viel, viel, viel mehr profitieren würde, als nur dieses E-Book zu lesen und dann irgendwelche Tipps auf den eigenen Text zu übertragen. Und deswegen würde man natürlich auch mehr dafür bezahlen, sich dann wirklich eine Stunde lang mit einer Person zu treffen in einem Meetingraum und das zu machen. Und die Königsdisziplin davon ist dann quasi, dass man sowas als Gruppenprogramm macht, also dass man nicht sagt, ich bringe einer Person 1:1 das bei, sondern ich habe mehrere Leute, die das lernen wollen und ich mache mit denen irgendwelche Webinare, ich mache mit denen irgendwelche Gruppenkurse, ich mache mit denen Bootcamps oder auch sowas wie zum Beispiel Sprechstunden, eine Mastermind, gemeinsames Coworking oder sowas wie ein Book Club oder sowas, da kann man ja ganz kreativ werden, was man da mit den Leuten machen könnte. Und das ist dann halt auch, ich mache es mit euch, also nicht nur mit dir, sondern ich mache es mit euch. Und dafür wird es natürlich für die Einzelnen dann günstiger, als wenn sie x Stunden als Einzelstunde gebucht hätten. So. Was im Moment natürlich ein bisschen schwierig ist, aber langfristig auf jeden Fall auch eine Perspektive, ist, dass man dieses ich bring's dir bei anderen Institutionen macht, dass man zum Beispiel sein Thema bei Volkshochschulen pitcht und guckt, ob die da Interesse haben. Wenn man eine Uni oder eine Fachhochschule in der Nähe hat, dass man sich dort als Dozentin bewirbt, das ist auch nicht so schwierig, wie viele Leute denken, gerade für so fachübergreifende Sachen und sowas. Oder dass man guckt, gibt's irgendwelche Veranstaltungen, Konferenzen und so weiter zu meinem Thema von anderen Leuten, wo ich beauftragt werden könnte, dass ich dort einen Vortrag halte oder einen Workshop gebe oder so. Ich selber liebe Workshops. Ich finde es sehr schade, dass ich die nächsten Monate nicht durch die Gegend reisen und Workshops halten kann, ganz ehrlich. Ich habe zu dem Thema Workshops und zu dem Thema Online-Kurse jeweils Mach doch Folgen gemacht. Also das ist ja mein Format, wo ich das durchgehe, wie man sowas eigentlich macht. Da könnt ihr gerne reinhören, wenn euch das Thema interessiert und ihr da noch mehr zu hören wollt. So, und jetzt kommen wir schon zur fünften Möglichkeit, dass man Produkte verkauft oder Lizenzen. Und das ist so ein bisschen der Rockstar, weil es sein kann, dass du hier Dinge verkaufen kannst, die du eh erstellst, also die eh Teil von deinem Prozess sind. Und als Beispiel, angenommen, du hast einen DIY-Blog und machst dafür ein Fotoshooting und verwendest von den ganzen Fotos, die du gemacht hast, ja eh nur ein paar für deinen Blogpost. Und die anderen Bilder aus dieser Serie, die gut gelungen sind, könntest du dann zum Beispiel bei einer Stockfotoseite hochladen, wo du dann Geld dafür bekommst, wenn Leute sich dieses Foto runterladen und das verwenden. Oder physisch, vielleicht hast du für die Bastelanleitung auf deinem DIY-Blog eine beziehungsweise mehrere Makramee-Blumenampeln geknüpft. Sorry, das konnte ich mir aber so gut vorstellen. Und du hast davon mehrere geknüpft, weil du das dann ja immer filmen und fotografieren musstest und so. Aber eigentlich brauchst du davon nur eine, weil so groß ist dein Balkon jetzt auch nicht. Und den Rest der Blumenampeln, die du geknüpft hast, könntest du jetzt bei Etsy verkaufen. Das setzt natürlich voraus, bei beiden Sachen, sowohl bei den digitalen Sachen wie zum Beispiel den Fotos, als auch bei den physischen Sachen wie zum Beispiel den Makramee-Blumenampeln, dass da die Qualität stimmt. Also wenn du da irgendwelche verschwommenen Fotos hast, die kauft natürlich keiner, ne? Oder die werden dann gar nicht erst angenommen bei der Stockfotoseite. Wenn du deine Blumenampeln hast, wo du dich ein paar Mal verknüpft hast und die sind irgendwie krumm und schief, dann will die natürlich auch keiner haben. Also wenn die Qualität stimmt, dann könntest du eben so überlegen, was du verkaufen kannst, was eh anfällt bei dir. Und ansonsten ist es natürlich sehr, sehr attraktiv, auf digitale Sachen quasi umzusteigen. Also sowas wie zum Beispiel Grafikdateien, Fotos, Templates, Illustrationen, all solche Sachen, die zu verkaufen. Da gibt es zum Beispiel die Plattform Creative Market. Das ist halt für alle möglichen Grafiksachen. Angenommen, du hast eh eine Font erstellt für deinen Blog, dann könntest du die dort verkaufen, die Lizenz. Oder du kannst irgendwie zeichnen und hast da deine Illustration, dann könntest du die dort zum Beispiel reinstellen. Und auch da kann es eben wieder sein, dass das entweder Sachen sind, die du eh gemacht hast für irgendwas, oder wo du einfach siehst, ah, das ist im Moment ein Trend, irgendwie Wasserfarb-Blumenillustrationen sind gerade ein Trend und ich kann das irgendwie, ah, dann mache ich da mal Sachen und schaue, ob ich da von diesem Trend ein bisschen was mitnehmen kann, dass die Leute dann von mir diese Grafiken kaufen für ihre eigenen Grafikprodukte, was auch immer. Da kann man eben auch überlegen, sowas wie Kochrezepte zum Beispiel, DIY-Anleitungen, Baupläne, also das ist ja, weiß nicht, so Tiny-House-Baupläne und so, die kann man mit Sicherheit auch für ein bisschen mehr verkaufen, als nur irgendwie so ein 10-Euro-Schnittmuster für irgendein Nähprojekt oder so. An Verkaufsplattformen kann man für physische Produkte zum Beispiel sowas wie Etsy benutzen, eBay oder eBay-Kleinanzeigen. Und für digitale Produkte ebenfalls Etsy, Creative Market habe ich gerade schon genannt, Stockfotoseiten. Und ganz allgemein für digitale Produkte gibt es zum Beispiel Digistore24 und Elopage aus Deutschland oder sowas wie Gumroad aus den USA. Auch in die Kategorie fällt Self-Publishing, also vielleicht hast du einen Kochblog und willst jetzt nochmal deine besten Rezepte und Anleitungen zu einem Buch kuratieren, könntest du halt auch sagen, entweder ich speichere das als PDF und verkaufe das über sowas wie Digistore oder du könntest wirklich den Self-Publishing-Weg gehen und zum Beispiel über Books on Demand oder Amazon Kindle Direct Publishing heißt das, glaube ich, das Ganze als E-Book rausbringen. So, das waren die fünf verschiedenen Wege, die ich jetzt einmal durchgegangen bin. Ich hoffe, in deinem Kopf hat es schon gerattert und du hattest jetzt schon ein paar gute Ideen, was davon für dich in Frage kommt. Als nächste Schritte möchte ich dir jetzt ans Herz legen, dass du mal in Ruhe überlegst, was sind die verschiedenen Möglichkeiten und wie könnte ich das für mich anwenden, was davon kommt in Frage. Manche Sachen sind vielleicht sofort dir Ideen gekommen, bei anderen musst du vielleicht nochmal ein bisschen um die Ecke denken, um da was dir zu überlegen. Und du kannst das natürlich auch kombinieren. Also du musst dich jetzt nicht für eins davon entscheiden, sondern du könntest sagen, ich mache sowohl direkt über die Audience, dass ich einen Steady-Account anlege und ich nehme aber auch Illustrationsaufträge an und mache das dann für die Leute direkt. Dann musst du dir im Klaren darüber sein, dass du keine Almosen oder Spenden sammelst, sondern dass du dir ein Angebot überlegt hast und man bekommt etwas. Also du bietest irgendwas an und die Leute bekommen dafür was. Und das kann sein, ich werde für 5 Euro deine Steady-Supporterin und bekomme dafür eine Woche eher Zugriff auf deine Podcast-Folge. Das kann aber auch sein, Ich zahle dir 500 Euro und du machst ein Custom-Porträt von meinem Haustier und mir und hängst das und ich hänge das dann über Lebensgröße in mein Wohnzimmer. Das kann alles Mögliche sein und es ist einfach ein Angebot, was du anbietest, das sagt ja der Name schon. Und wenn Leute möchten, können sie es kaufen. Und damit die Leute sich entscheiden können, ob sie das kaufen möchten oder nicht, musst du jetzt auf jeden Fall dein Angebot vernünftig kommunizieren. Also nicht einfach nur sagen, ja, ich kann das auch für euch zeichnen, tschüss, sondern das vernünftig beschreiben. Ne? Was machst du da? Wie funktioniert das? Wie viel kostet das? Wie läuft das ab? Für wen ist das gut geeignet? Für wen ist das nicht gut geeignet? Also vielleicht kannst du super Bilder von Haustieren illustrieren, aber wenn ich jetzt ein Foto von meiner Oma von dir illustriert haben will, dann für eine Person ist nicht so dein Ding, was auch immer. Zeig mir Beispiele, zeig mir Mockups, wie könnte das dann aussehen, was du für mich machst? Gib mir Case Studies, wie zufrieden waren die Leute, für die du schon gearbeitet hast, oder Testimonials oder so. Und gib mir einen klaren Call to Action. Wie ist jetzt der Schritt? Kann ich irgendwas sofort kaufen oder buchen oder soll ich mit dir Kontakt aufnehmen, um zu schauen, ob du mein Social Media Management machen könntest? Red da lieber einen Tacken zu viel drüber als einen Tacken zu wenig. Wenn du einfach nur sagst, ja, ich kann das auch für euch zeichnen, kostet 50 Euro, tschüss. Ja, ist halt nicht so attraktiv, dass die Leute dann tatsächlich mit dir darüber reden und sich entscheiden, ob sie das haben wollen oder nicht. Und vergiss vor allem nicht, deine Audience zu fragen, auch wenn sie noch klein ist. Auch wenn du jetzt die ganze Zeit sagst, ach, Kato, was soll denn der Scheiß hier mit Influencerin werden und so, ich habe doch nur 100 Leute, die meinem Illustrationsaccount folgen. Ist egal, es ist egal, wie groß die ist. Die Leute, die sind da, die finden dein Zeug cool, was du machst, und du kannst die fragen, ob ihnen das Angebot gefällt. Also ich würde nicht unbedingt davon dazu raten, einfach von Anfang an zu sagen, hey Leute, ich brauche Kohle, was wollt ihr von mir? Ich glaube nicht, dass da super viele gute Antworten bei rumkommen, mit denen du was anfangen kannst, sondern ich würde eher den Weg gehen, dass du dir selber mal überlegst, was du anbieten möchtest und dass du das dann mal nach draußen gibst, dass du es kommunizierst und dann eben die Leute fragst, wie sieht's aus? Habt ihr Bock da drauf? Gefällt euch das? Könnt ihr das gebrauchen? Und dass du dann eben siehst, ob die Leute sagen, ah ja, das würde ich gerne, aber das ist mir zu teuer, das kann ich mir nicht leisten. Kannst du eine kleinere Version davon machen? Oder wenn die Leute sagen, ach du willst das Social Media Management für mich machen? Nee, ich würde lieber nur von dir mal so eine Feedback bekommen, wie ich es bisher selber gemacht habe, was auch immer. Ne? Frag die Leute und schau, wie du dann dein Angebot anpassen kannst, damit es passt. Und zu guter Letzt, du musst es ausprobieren. Niemand kann dir im Vorfeld sagen, ob etwas klappt oder nicht. Also das kann ich nicht, das kann deine Mama nicht, das kann deine Mitbewohnerin nicht. Du musst es einfach ausprobieren und dann erst wirst du sehen, ob die Leute das cool finden oder nicht, was du ihnen anbietest, ob das klappt, ob das ankommt, was auch immer. Und du kannst dein Angebot einfach immer anpassen, ne? Denk dran, wenn du merkst, die Leute rennen dir die Bude ein und du hast jetzt schon Illustrations-Commissions für die nächsten 4 Wochen, da kannst du auch einfach deinen Preis erhöhen. Wenn du sagst, puh, das hätte ich ja nicht gedacht, dass so viele Leute sich melden und ich sitze ja doch immer schon ein paar Stunden da dran, dann erhöhe deinen Preis, fertig. Wenn du merkst, die Leute hätten Interesse, aber du bist noch zu teuer, dann guck, ob du weniger anbieten kannst zu einem günstigeren Preis oder ein anderes Paket oder was auch immer. Da musst du einfach flexibel sein und das ausprobieren. Ne? Das ist nicht so, dass du dir das einmal jetzt überlegst und dann funktioniert das so bis ans Ende aller Tage. Ich möchte außerdem noch über den, wie nennt man das, den Elefanten im Raum sprechen. Denn wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, dann wisst ihr, dass ich ja eigentlich predige, dass man seine Passion Project Idee erstmal einfach so machen soll. Einfach so, wie man Bock hat, auch ohne Geschäftsmodell. Weil ich denke, dass sich die beste Monetarisierungsstrategie von alleine entwickelt. Ich habe zum Beispiel in diesem Podcast vor einer ganzen Weile mal mit Sarah gesprochen, vom Eigenstimmig-Podcast. Und sie hat mir erzählt, dass sie selber immer gedacht hat, dass sie niemals einen Podcast-Workshop anbieten will, weil es ja schon so viele davon gibt, ne? Also Online-Kurse und Offline-Kurse und Bücher und Bipapo. Und ihre Hörerinnen haben das aber ganz anders gesehen und haben gesagt, nee, wir wollen, dass ihr einen Podcast-Kurs macht, denn wir wollen das von euch lernen. Wir wollen so podcasten wie ihr. Das gefällt uns so gut, deswegen wollen wir einen Podcast-Kurs. Und besser kann es ja gar nicht laufen, oder? Dass die Leute einem sagen, was sie haben wollen und man sagt, okay, dann machen wir halt einen Podcast-Kurs und zack, sind die Plätze ausgebucht, weil halt mehrere Leute gesagt haben, ja, ich möchte das auf jeden Fall machen. Das ist die Folge 49, das könnt ihr nachhören auf holnichmachdoch.de/podcast und da dann 49 eingeben oder in eurer Podcast-App des Vertrauens. Und also diese Art, ein Passion-Project zu monetarisieren, finde ich eigentlich am coolsten. Wenn man nicht sagt, ich mache jetzt irgendwas und klatsche dann da direkt irgendwie Werbeanzeigen rein, sondern wenn man erstmal auf Geduld setzt, wenn man es erstmal macht, wie man selber es sich vorstellt, was für Ideen man hat, wenn man Sachen neu lernt, Sachen ausprobiert, sich austobt, Kontakte knüpft und das einfach mal macht, einfach nur, weil man Bock drauf hat und nicht, weil eine Strategie hintersteckt, und das Ganze dann als Portfolio zu benutzen. Weil gerade bei sowas wie Blogs oder so ist auch die Glaubwürdigkeit viel, viel höher, als wenn überall Affiliate-Links drin sind. Also ich hatte ja früher zum Beispiel einen Blog, wo ich auch verschiedene Bücher vorgestellt habe zu meinem Thema. Und klar hätte ich da auch jeweils Amazon-Affiliate-Links reinpacken können. Da hätten bestimmt auch Leute draufgeklickt und darüber dieses Buch dann bestellt. Aber ich hätte dann das Gefühl gehabt, dass für Außenstehende meine Glaubwürdigkeit vielleicht ein bisschen sinkt, weil sie sich ja nicht sicher sein können, ob ich das Buch jetzt als mittelmäßig bis gut oder super oder fantastisch bewerte, in der Hoffnung, dass sie es kaufen, und dass ich mich dann zum Beispiel gar nicht mehr trauen würde, ein Buch schlecht zu bewerten, weil ich dann denken würde, ich mache mir meine eigenen Affiliate-Einnahmen kaputt. Deswegen habe ich mich da zum Beispiel dagegen entschieden, auf Affiliate-Links zu setzen. Und ja, ich kann das jetzt nicht so direkt in Verhältnis setzen, aber ich habe dadurch dann zum Beispiel einen sehr für mich damals super lukrativen Auftrag bekommen von einer großen Stiftung, ob ich eine Berichterstattung machen kann über ein Event zu dem Thema und dazu die Blogartikel schreiben kann und so weiter. Ich kann natürlich nicht sagen, ob ich den Auftrag auch bekommen hätte, wenn ich Affiliate-Links reingehabt hätte. Bestimmt, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber für mich hat sich das so erstmal besser angefühlt, und je nachdem, was dann das langfristige Ziel ist, kann es sein, dass man erstmal die eigene Glaubwürdigkeit höher hält, wenn man erstmal das einfach so macht, und dann kommen eben Leute auf einen zu und sagen, hey, das ist cool, wie du das machst, kannst du das für uns auch machen? Hast du Bock auf einen Lehrauftrag? Kannst du einen Workshop dazu halten, zu dem Thema bei uns? Oder eben die Community, so wie eben bei dem Beispiel, die dann sagt, hey, kannst du uns das auch beibringen? Und ja, deswegen bin ich eigentlich Fan davon, eher dieses Long Game zu spielen. Wenn du aber gerade wegen der Krise finanzielle Probleme hast und eine kurzfristige Lösung suchst, um ein bisschen Geld zu verdienen, dann kannst du das natürlich auch machen. Also das ist jetzt eine besondere Situation und ich habe da Verständnis für, ich verurteile das nicht. Hab das einfach im Hinterkopf, dass es sich eventuell auszahlen könnte, eher auf Geduld zu spielen. Aber wenn ihr jetzt kurzfristig irgendwas macht, bitte, ich halte euch nicht davon ab. So, und jetzt zu guter Letzt muss ich nochmal kurz die Rolle der Spielverderberin einnehmen. Denn das klang jetzt vielleicht alles total einfach, diese verschiedenen Optionen, die wir durchgegangen sind. Und vielleicht hast du jetzt auch, wie gesagt, schon Ideen. Vielleicht hörst du jetzt gar nicht mehr zu. Vielleicht hast du den Podcast schon weggelegt und fängst schon an, irgendwie deine Etsy-Seite einzurichten. Ich möchte aber nochmal darüber sprechen, dass daran ein großer bürokratischer Rattenschwanz dranhängt, wenn du nicht eh schon selbstständig bist. Weil wenn du schon bist, dann kannst du ja mal mit deiner Steuerberaterin sprechen und mit deinem Steuerberater, was die da so zu sagen. Aber wenn du bisher das noch nicht bist und du willst dich jetzt, und sei es nur nebenberuflich selbstständig machen, das ist halt einfach ein, da hängt viel dran, ne? Also erstmal die Frage Gewerbe oder Freiberuf. Musst dich dann anmelden, musst dir eine Steuernummer holen, musst lernen, wie du irgendwie Rechnungen schreibst zum Beispiel, Buchhaltung machst und so weiter, musst deine Steuererklärung machen, musst eventuell nochmal schauen, Stichwort Steuerberaterin oder Anwalt, von wem du dich da alles beraten lassen musst. Falls du irgendwie einen Shop zum Beispiel aufsetzt, der braucht dann so AGB, weil halt so physische Sachen verschiffst, musst du Versandrichtlinien und Verpackungsvorgaben und so einen Quatsch beachten. Also da hängt einfach so viel dran, und es gibt einfach da draußen so viele von diesen Business-Coaches, die sagen, ja, mach das einfach, wenn du eine Idee hast, los, go und so. Und die verharmlosen das irgendwie so arg, und das, weiß nicht, finde ich nicht gut, will ich nicht zugehören. Deswegen will ich an der Stelle einfach nochmal darüber sprechen, dass wenn du jetzt denkst, ah ja, könnte ich machen, erstmal einmal durchrechnen, ne? Also hast du irgendwie Materialkosten oder so, wie viel Arbeitszeit steckst du da rein? Es gibt verschiedene Stundensatzrechner im Internet, probier die mal aus, guck mal, was für einen Stundensatz du nehmen müsstest und schau, ob sich das überhaupt lohnt, ne? Weil wenn du jetzt sagst, ja, ich könnte jetzt hier dieses und jenes verkaufen oder ich könnte jetzt hier meine Dienstleistung anbieten für dieses und jenes, ne? Ich mache das und das und verdiene daran so und so viel. Aber wenn es sich eigentlich dann gar nicht lohnt, wenn dadurch gar nicht so viel Geld rumkommt, aber dafür dann du noch mehr Stress hast, weil du dann irgendwelche Kunden hast, die darauf warten, dass du deren Haustier für sie malst, hast du dir halt nur Stress geschaffen. Und das willst du ja eigentlich nicht. Du willst dir ja gerade Erleichterung schaffen. Ja, also rechne das einfach nochmal durch, bevor du das machst. Und schau, dass du da einfach ein gutes Angebot für dich machst, mit dem du dich wohlfühlst. Und ich will das auch gar nicht jetzt auf diesem negativen Ton enden lassen, die Folge, sondern ich will nochmal sagen, dass ich durch meine Passion Projects ganz fantastische Jobs bekommen habe, also unter anderem als Online-Dozentin schon vor einigen Jahren, bevor alle Zoom benutzt haben, habe ich bei so einem Online-Weiterbildungsprojekt zum Beispiel mitgemacht und ich unterrichte hier an der Uni regelmäßig und habe, wie gesagt, zum Beispiel dieses mit der Berichterstattung, was ich eben schon erzählt habe. Ich habe damals zu meinem Thema ja die ganzen Bücher zugeschickt bekommen von Verlagen im Wert von über 1000 Euro und ja, ich habe die als Einnahmen bei meiner Steuererklärung angegeben. Also ich habe da coole Gelegenheiten gehabt für coole Jobs, wurde auch wertgeschätzt, dass Leute irgendwie gesagt haben, wow, krass, was du da machst. Und das hat sich gut angefühlt und da sind gute Chancen draus entstanden. Sorry, jetzt schwimme ich hier. deswegen möchte ich euch auf jeden Fall dazu ermutigen, im besten Fall benutzt ihr euer Projekt, um wirklich eure Talente zu zeigen, um eure Stärken zu zeigen, um euch mit Leuten zu vernetzen, die genauso für das Thema brennen wie ihr. Und das ist eben gerade, finde ich, auch für eher schüchterne Leute, für eher introvertierte Leute eine ganz tolle Möglichkeit, über die eigenen Talente zu sprechen, weil man sich nicht marktschreierisch selber hinstellen muss und sagen, ich bin hier ganz toll, sondern weil man eben sagen kann, ich brenne für das Thema X und deswegen habe ich dazu eine Fotoaktion ins Leben gerufen und hier sind meine Fotos und hier ist mein Instagram-Account und schon 3000 Leute sehen das genauso. Also gerade für diejenigen Leute, die das vielleicht ein bisschen schwierig finden, über ihre eigenen Erfolge zu sprechen, ist es irgendwie wirklich toll, wenn man einfach über sein Projekt spricht und Leute dann da sehen, wofür man brennt und wie das dann aussehen kann, wenn man wirklich Bock auf einen Job hat und den dann macht. Genau. An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ich ja eigentlich auch als Kommunikationsberaterin arbeite. Heul nicht nach, das ist nicht mein Vollzeitprojekt. Und ich werde es auch reduzieren in den nächsten Wochen und Monaten. Für diejenigen von euch, die jetzt an dieser Schwelle stehen, wo sie sagen, es war bisher ein Passion Project, ich will damit jetzt Geld verdienen. Für diejenigen von euch reduziere ich meinen Stundensatz. Und ihr könnt da gerne auf mich zukommen, wenn ihr da mit mir 1:1 arbeiten wollt. Und ja, eine von diesen Sachen, über die wir heute gesprochen haben, nochmal richtig angehen wollt. Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß bei euren Projekten und dass wir das alles jetzt überstehen, diese ganze Corona-Scheiße. Und ich werde jetzt erstmal keine regelmäßigen Podcasts mehr machen, sondern nur dann, wenn ich irgendwie Bedarf sehe, wenn mir eine gute Idee kommt, die ich teilen möchte. Deswegen weiß ich nicht, wann wir uns das nächste Mal hören. Es gibt aber über 100 Folgen im Archiv, durch die ihr euch gerne durchhören könnt. Und da ist schon ganz, ganz viel bei für jegliche Art von Projekt. Und damit viel Spaß, viel Erfolg. Ciao, eure Kato.